Ja, und ich leite jetzt über zu unserer Podiumsdiskussion, wo wir in einer knappen halben Stunde, ist es ja nur noch, kurz verschiedene Ärztinnen und Ärzte, Kliniken kennenlernen wollen, Fragen stellen wollen zu der Arbeitsweise, zu dem Für und Wider. Und jetzt bitte ich aber erstmal alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von unserer Podiumsdiskussion nach vorne. Das ist zum einen Herr Dr. Peter Kosmehl von den Kliniken Beelitz, dann Frau Jennifer Sandrock, Ärztin in Weiterbildung ist sie noch, zum Facharzt für Arbeitsmedizin. Jawohl. Und Sie kommen vom BRD oder sind dort beschäftigt. Aus Bonn kommen Sie.
Ich bin sogar aus Berlin.
Sie sind aus Berlin, nur der BRD ist in Bonn. Okay, also auch eine Berlinerin. Ja, herzlich willkommen. Dann Herrn Benedikt Säckinger, auch Arzt in Weiterbildung, allerdings für die innere Medizin. Er kommt von den Sana-Kliniken Niederlausitz aus Senftenberg. Und last but not least Frau Dr. Maren Gehring. Sie ist leitende Ärztin in der Sozialmedizin bei der Deutschen Rentenversicherung Bund. Herzlich willkommen auch an Sie. Also wir haben ja jetzt zwei Cluster. Wir haben die jüngere Ärztin und Ärztegeneration und die schon ein bisschen länger im Beruf sind, sage ich mal so, und nicht mehr in der Weiterbildung. Ich fange mal in dem Falle mal wirklich mit der Weiterbildung an, weil wir haben ja hier sehr viele Studierende und auch Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung. Wir können hier mal so ein bisschen ein Spannungsfeld aufmachen. Arbeitsmedizin, innere Medizin machen Sie Weiterbildung. Das ist so der Klassiker, Arbeitsmedizin weiß man weniger. Jetzt frage ich mal Sie, was hat Sie bewogen zu sagen, ich mache Arbeitsmedizin? Denn im Medizinstudium ist das ja gar nicht so präsent. Was war für Sie der ausschlaggebende Punkt?
Ja, genau so ist es. Also in der Tat, finde ich, ist die Arbeitsmedizin im Studium schlecht repräsentiert, langweilig. Und wenn man eben schon mal einen Betriebsarzt kennengelernt hat in seiner Vergangenheit, dann ist es irgendwie immer doch eher ein älterer Herr, der dann über den Gang schlürft, mal ins Impfbuch guckt und das war es eigentlich.
Und Sie sind jetzt eine junge Frau. Warum und haben Sie es dann gemacht, wenn Sie es auch selber so langweilig
finden? Weil ich das Fach Prävention für mich entdeckt habe. Also wenn man lange auch in der Klinik gearbeitet hat, viel auch den Problemen hinterher rennt. Ich komme aus der Chirurgie, Bauchchirurgie.
Ja. Da möchte ich noch mal einhaken. Sie haben also erst eine andere Weiterbildung begonnen.
Ja, genau.
Sie wollten Chirurgin werden?
Ich wollte Bauchchirurgin werden.
Okay, genau. Wie lange haben Sie die Weiterbildung absolviert?
4 Jahre.
Also schon nicht ganz bis zum Ende, aber ziemlich viel. Und dann, was war der Knackpunkt, wo Sie gesagt haben, Schluss, aus?
Selbstwirksamkeit. Und wie gesagt, Prävention. Ich habe zwischendurch noch den Ernährungsmediziner gemacht und habe da schon gemerkt, es gibt doch eigentlich noch so viel anderes außer die Klinik und außer die Kuration. Und habe mich in der Tat in der Beratung wiedergefunden und fand das unglaublich spannend. Und dann habe ich überlegt, wie kann man denn noch im Gesundheitssystem irgendwas Gutes tun, ohne dass man behandelt. Und da fand ich die Beratung, vor allen Dingen auch der Steuerzahler, muss man ja wirklich sagen. Also die, die halt arbeiten gehen, sich 40 Jahre lang abrappern, was kann man denn für die Leute Gutes tun? Und es gibt ja Gott sei Dank das Arbeitsschutzgesetz und das Arbeitssicherheitsgesetz, die bei jedem Unternehmen einen Betriebsarzt fordern und jedes Unternehmen andere Bedürfnisse. Und das ist auch das Spannende, wie ich finde, dass man herausfinden muss, was braucht denn eigentlich der Arbeitgeber, was brauchen die Mitarbeiter und wie kann man das miteinander verbinden?
Also Sie finden es jetzt in der Tat spannend und haben diese Entscheidung nicht bereut, höre ich daraus.
Ganz im Gegenteil. Also ich war auch skeptisch, ob das was für mich ist, aber ich finde mich da genau richtig.
Okay, ja. Herrn Säckinger, fühlen Sie sich richtig, wo Sie da sind jetzt, der innere Medizin?
Ja, also ich würde sagen, dass ich mich richtig fühle auf jeden Fall. Ich mache ja auch Gastroenterologie, machen wir ja auch viel Prävention. Das heißt, wir machen Akutmedizin als auch die Prävention, arbeiten damit auch irgendwie zusammen. Und haben viel Intensivmedizin. Also ich komme auch noch aus dem Bereich der Intensivmedizin, die ist bei uns mit verortet, sodass ich sage, ich fühle mich da richtig aufgehoben.
Bei uns also das ist Akutmedizin, das ist kurative Medizin. Richtig. Würden Sie das tauschen wollen?
Tatsächlich,
gegen ich persönlich nur Prävention, nicht. Denn das ist ja Arbeitsmedizin, nur Prävention. Würden Sie tauschen wollen?
Tauschen würde ich es tatsächlich nicht, nein. Mhm. Aber ich auch die Prävention, also die elektiven Gastroskopien, Koloskopien, genauso gutheiße und auch für wichtig erachte und auch mitmache, die gehört dazu. Aber trotzdem bin ich eher der Akutmediziner, das muss ich sagen.
Was ist für Sie da der springende Punkt? Warum sagen Sie, hier bin ich genau richtig?
Für mich
oder
ist
was
eigentlich
hat Sie dazu bewogen, das zu machen, was Sie jetzt tun?
Für mich ist es eigentlich das Ausschlaggebende, dass ich einen Patienten aufnehme in einem Zustand, der möglicherweise auch lebensbedrohlich ist. Und ich halt das Outcome dann auch sehe und auch irgendwo verfolgen kann, wie der Patient Heilung erfährt, teilweise auch eine Heilung nicht möglich ist, aber dann eine Begleitung einfach möglich ist in den Umständen und ich das auch irgendwo als Bereicherung empfinde für mich persönlich. Und das ist so der eigentlich ausschlaggebende Punkt. Mhm.
Vielen Dank. Jetzt gehe ich mal zu meiner linken Seite und frage die Ärztinnen und Ärzte, die schon ein bisschen länger im Beruf sind. Und auch hier ist es ja bei Ihnen so ähnlich. Ich fange mal mit Herrn Dr. Kosmir an. Sie kommen jetzt aus der Neurologie. Ja, kurative Medizin, Klinik, das machen Sie schon einige Jahre. Fasziniert Sie das immer noch? Und wenn ja, was ist es da, was Sie da fasziniert?
Genau, das schließt sich an dem an, was die Vorredner bereits gesagt haben. Wir gehen dann vom Prinzip Prävention, sind diejenigen, die natürlich einen Schaden erlitten haben, greifen wir dann letztlich da ein und versuchen, die Leute wieder ins Leben zurückzubringen. Was ist das Interessante nun im Bereich der Reha, insbesondere der Neurorea? Meine Erfahrung über die ganzen Jahre ist, wir sehen wirklich alle Krankheitsbilder. Und wir haben die Zeit, die Krankheitsbilder wirklich über einen längeren Zeitraum zu sehen. Die mittlere Verweildauer zum Beispiel von jemandem mit einem Schlaganfall liegt bei mindestens 4 Wochen bis 12 Wochen. Im Bereich der Patienten, die eine Querschnittlähmung haben, geht das 3, 6, 9 Monate. Und alle Dinge, die letztlich dazu geführt haben, warum jemand einen Schlaganfall hat, warum jemand eine Querschnittlähmung hat, die werden bei uns aufgearbeitet. Wir arbeiten ganz eng in Kooperation mit der Charité zusammen, mit dem Unfallkrankenhaus, mit der Universitätsklinik in der Stadt Brandenburg. Und darüber können wir auch wechselseitig ganz viel selbst erfahren und auch selber anwenden bei uns in der Klinik und selber natürlich auch neue Methoden, die es gibt, unseren Patienten zugutekommen lassen. Und das finde ich, für mich persönlich war das immer spannend, Zeit zu haben, zu gucken, wie kann ich, wenn jemand einen Schaden erlitten hat, wie kann ich zumindest Teile davon reparieren oder welche Kompensationsmechanismen kann der Patient erlernen, um wieder am Leben teilzuhaben. Und das finde ich, ist eine ganz spannende Aufgabe. Und welche präventiven Maßnahmen muss er dann erlernen oder erlernt er, damit er dann wieder im Leben vernünftig steht?
Also wir haben bei Ihnen eine Mischung aus präventiv, kurativ, rehabilitativ.
Richtig.
Und seit wann sind Sie in der Klinik und was war für Sie der ausschlaggebende Punkt zu sagen, ich gehe genau an diese Stelle, an der ich jetzt bin?
Etwas ähnlich wie die Vorrednerin. Ich habe ursprünglich mal an der Charité angefangen. Mhm. Ich war lange Zeit dort in der klinischen Pharmakologie und Toxikologie und habe mich da mit verschiedenen Medikamentenwirkungen, natürlich primär auch mit Forschung beschäftigt. Und habe mir dann überlegt, okay, alles, was ich hier jetzt theoretisch, wirklich rein theoretisch lerne, wie kann ich das umsetzen? Ich muss das auch mal irgendwo dann in der Klinik tatsächlich erleben. Und dann war für mich die Überlegung, ich hatte damals eine Bewerbung abgeschickt und der damalige Professor dort an der Reha-Klinik, der wollte mich unbedingt haben. Und dann war der Weg ganz einfach frei für das, was ich theoretisch gelernt habe, tatsächlich auch in der Klinik dann nochmal zu sehen. Und dort habe ich dann jetzt seit circa 2009 war der Wechsel, bin ich dann in der Klinik und bin froh, dort zu sein. Weil wie gesagt, ich kann alles, was ich dort früher theoretisch gelernt habe, dort anwenden. Bei dem darüber hinaus zusätzlich bei uns in der Klinik natürlich auch Forschungen stattfinden, die wir dann auch wieder unseren Patienten zugutekommen lassen.
Ja, und last but not least, Frau Dr. Gehring, Sie sind, ja, kann man das sagen, Sozialmedizinerin oder in der Sozialmedizin tätig? Wie sind Sie? Denn das ist ja jetzt auch nicht so, dass wenn man Medizin studiert, wo man gleich als erstes als Arbeitgeber dran denkt, zur Deutschen Rentenversicherung Bund gekommen und zur Reha.
Da gebe ich Ihnen recht und es stimmt beides. Ich arbeite in der Sozialmedizin und ich bin Sozialmedizinerin.
Okay.
Der eine oder andere mag es wissen, es ist tatsächlich eben auch eine Zusatzbezeichnung, die man erwerben kann. Aha. Und die konnte ich auch im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Rentenversicherung dann erlangen. Gibt es tatsächlich also beides.
Und
wie bin ich da hingekommen? Ja, tatsächlich, klassischer Werdegang auch. Ich komme aus der inneren Medizin, auch mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie.
Haben Sie einen Facharzt da gemacht?
Ich habe den Facharzt gemacht, auch in der Charité. Und dann gibt es so Momente, wo man tatsächlich andere Schwerpunkte im Leben setzt. Und das war bei mir tatsächlich dann auch die Familie und die Kinder. Und da ist es, glaube ich, allen bekannt, da gibt es manchmal das Problem, das eine und das andere gut miteinander zu verbinden. Also genau diese Vereinbarkeit Beruf und Familie waren so der Impuls bei mir, darüber nachzudenken, wie kann ich eventuell weiter auch als Ärztin sinnstiftend tätig sein und habe dann angefangen, mal in die Sozialmedizin quasi mich einzulesen. Und dann gab es eine sehr, sag ich mal, interessante Stelle bei der Rentenversicherung und ich bin jetzt über mehrere Stationen in der Rentenversicherung tatsächlich an dieser Stelle, wo ich heute bin, tatsächlich auch in der fachlichen Leitung für ein großes Team von Ärztinnen und Ärzten im Bereich Erwerbsminderungsrente.
Und haben Sie es bereut?
Nein.
Dass Sie heimlich sagen, ach, wieder zurück in die reine Innere, sage ich mal, in die klassische innere Medizin, kurative Medizin?
Ich bin ehrlich, dass in der ersten Zeit der fehlende Kontakt zum Patienten ein Momentum war, wo man angefangen hat zu überlegen. Mhm. Aber die Sozialmedizin ist was Modernes, entwickelt sich weiter und man ist quasi verbunden allen medizinischen Fächern, weil wir eben tatsächlich genau die Entwicklungen auch mitmachen. Mhm. Und es ist eine Verbindung und da spreche ich jetzt tatsächlich, die Rentenversicherung hat so viele verschiedene Arbeitsbereiche. Es ist die Prävention, die wir auch mitgestalten, nationale Präventionskonferenz zum Beispiel, da sind Ärztinnen und Ärzte beteiligt. Es ist die Rehabilitation, wir sind Träger von eigenen Kliniken, aber wir bestimmen auch letztlich die Fortentwicklung der Rehabilitation weiter. Und es ist die Sozialmedizin an sich, eben der Mensch als Ganzes und nicht als ein Teil, eine Krankheit als Ausschnitt.
Also präventiv, rehabilitativ, was Sie nicht haben, ist die Akutmedizin.
Genau.
Und wenn ich das richtig herausgehört habe, Sie haben auch keinen Patientenkontakt.
Ich habe in meiner Tätigkeit keinen Patientenkontakt. Mhm. In den Rehabilitationseinrichtungen haben die ärztlichen Kollegen bei der Rentenversicherung natürlich Rehabilitantenkontakt. Mhm. Das ist wie bei meinem Vorredner.
Genau. Jetzt hatten wir so eine Art Vorstellungsrunde, dass Sie mal einordnen können, wie die Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung als auch schon die Fachärztinnen und Fachärzte so zu den doch verschiedenen Berufsfeldern gekommen sind. Dann machen wir noch mal weiter. Unser Schwerpunktthema heute Nachmittag ist ja auch das Thema Selbstfürsorge. Und Frau Dr. Gehring, hier haben Sie quasi Steilvorlage geliefert, Selbstfürsorge. Wenn ich das so richtig herausgehört habe bei Ihnen, war die Initialzündung in die Sozialmedizin zur Deutschen Rentenversicherung Bund zu gehen. Hatte schon was auch mit Selbstfürsorge, Work-Life-Balance zu tun. Wie sieht das aus, wenn Sie sagten, es gibt ja verschiedene Stellen, wenn Sie das vielleicht noch mal näher erläutern können, wenn man sich zu so einem Schritt entscheidet, was gibt es da für Möglichkeiten, wenn man sagt, ich gehe zur Rentenversicherung oder in sozialmedizinische Richtung, wie können künftige Ärztinnen und Ärzte da arbeiten und vielleicht für sich eben auch so im Rahmen der Selbstfürsorge, der Work-Life-Balance einen guten Platz finden. Unabhängig von Ihrem persönlichen Beispiel.
Genau, ich kann es aber am persönlichen Beispiel
Sie
so ein bisschen
gerne
klar machen.
Jetzt, ich wollte es noch ein bisschen weiten.
Nein, ja. Also tatsächlich, erstmal muss ich unterscheiden bei der Rentenversicherung. Ich bin Ärztin in der sogenannten Verwaltung, also Ärztin in der Hauptverwaltung. Das bedeutet eben keinen Patientenkontakt gegenüber den Tätigkeiten in den Rehabilitationseinrichtungen. Und bei uns ist natürlich das Pfund, mit dem wir quasi auch in den Ring steigen können, was für mich ein ausschlaggebender Grund war, dass eben keine Nachtdienste, keine Wochenenddienste waren und tatsächlich auch zwischen Montag und Freitag eine freie Bestimmung. Das ist der Vorteil, wenn ich keinen Patientenkontakt habe und einen voll digitalen Arbeitsplatz, dass ich eine hohe Flexibilität habe in der Zeiteinteilung und tatsächlich sogar am Ort, wo ich arbeite.
Aber das ist nicht überall so, wenn man jetzt sagt, ich gehe zu dem Arbeitgeber DRV-Bund.
Das ist in den Kliniken tatsächlich nicht so, aber in der Verwaltung ist es egal, ob Sie im Bereich Rente oder Rehabilitation oder im Bereich Grundsatz arbeiten. Dort gibt es diese Möglichkeiten und die sind auch tagtägliche Praxis bei uns. Eben aufgrund der Digitalisierung, die unter Corona auch nochmal wirklich einen gewaltigen Fortschritt gemacht hat bei uns, dass wir tatsächlich eben auch komplette Homeoffice-Arbeitsplätze haben. Das ist jetzt nicht meine Arbeitsform, weil ich auch tatsächlich gerne ins Büro gehe und mit meinen Kollegen auch interagiere. Aber die Möglichkeiten, Sie haben ja gesagt, was waren so Möglichkeiten,
ja, eben
tatsächlich wirklich
theoretisch komplett von zu Hause, 100% Homeoffice,
Na, 100%, ich würde sagen 95%, weil wir freuen uns auch, die Kollegen, die zu Hause einen Arbeitsplatz haben, bei uns zu sehen, dass man auch miteinander, für uns ist auch der Teamgeist, also wir haben da auch Werte und das muss ich auch sagen, das stimmt auch im Team, dass man sich auch freut, sich zu sehen, aber tatsächlich Kolleginnen, die mit langen Fahrtwegen, sage ich mal, dann mehrere Stunden am Tag irgendwo auf der Autobahn oder im Zug unterwegs wären, die arbeiten auch gerne von zu Hause aus, eben an einem voll ausgestatteten Arbeitsplatz.
Theoretische Möglichkeit ist da. Ja. Vermute ich jetzt mal, frage ich aber nochmal nach, Teilzeitmodelle, wie sieht es da?
Mehr als 300 bei uns. Okay. Also das bedeutet tatsächlich, dahinter verbirgt sich, dass ich zum einen meine Stundenzahl selber bestimmen kann, also zwischen einer Halbtagstätigkeit von 20 Stunden bis 39 Stunden, das ist eine Vollzeittätigkeit bei uns, kann man quasi jedes Stundenmodell wählen und dann auch sagen, ich mache 3 Tage, ich mache 4 Tage, ich mache 5 Tage die Woche, dann jeweils mit den entsprechend vertraglich vereinbarten Stunden. Also das meine ich eben mit Flexibilität. Da kann ich auch Lebensphasen adaptiert sagen, jetzt im Moment passt für mich nur eine 25-Stunden-Stelle, aber wenn die Kinder, wie in meinem Fall, dann
irgendwann herangewachsen sind und ihrer Wege gehen, ist dann auch die Vollzeittätigkeit durchaus eine Möglichkeit, die dann im Raum steht. Für mich war es tatsächlich damals die Möglichkeit, aus einer Teilzeittätigkeit in der Klinik in eine Vollzeittätigkeit bei der Behörde zu wechseln, einfach weil ich damit genau diese Planung mit den Kindern halt meine Schulkonferenz oder ähnliches irgendwo wahrnehmen konnte. Das war
die Flexibilität
der große
Unterschied. War
diese Flexibilität
größer.
Der Zeiteinteilung.
Ja. Wenn Sie nochmal die Palette aufmachen würden, Sie sind jetzt in der Verwaltung, kein Patientenkontakt. Wenn man das Ganze weitet, was für Möglichkeiten gibt es generell, an Reha-Kliniken tätig zu sein?
Also ich denke, ein Spezialist, was man tatsächlich, würde ich hier vermutlich sogar noch mal weitergeben, weil er es wirklich aus seiner Praxis schildern kann. Ich kann für die Deutsche Rentenversicherung Bund sagen, dass wir bundesweit verschiedenste Reha-Zentren mit verschiedensten Fachabteilungen von Psychosomatik über Neurologie, innere Medizin auch mit Schwerpunkten entsprechend haben als Träger. Insofern, da gibt es eine Möglichkeit, also nicht egal wo, wir haben nicht alles überall, aber tatsächlich bundesweit auch entsprechende Rehabilitationseinrichtungen.
Und damit auch für Fachärztinnen oder Ärzte, die in der Weiterbildung schon in anderen Richtungen gewesen haben, dann auch dort.
Es gibt sogar Weiterbildungsmöglichkeiten in den Rehabilitationseinrichtungen. Also es gibt Weiterbildungsermächtigungen. Und das ist dann ganz genau immer der Individualfall. Einfach mal fragen, für was man sich interessiert und für wo. Und dann können wir gucken, ob es da entsprechende Möglichkeiten bei uns als Träger gibt.
Okay. Ja, dann geben Sie doch einfach mal weiter und wir fragen,
genau, Herr Dr. da kann ich schon
mal, wie das bei Ihnen aussieht.
Nahtlos anschließen, allein zu den Weiterbildungszeiten. Natürlich bieten wir auch Weiterbildungszeiten an. Das ist zum Beispiel im Bereich Neurologie 2 Jahre aktuell, im Bereich innere Medizin 2 Jahre. Im Bereich der Intensivmedizin bieten wir aktuell 6 Monate an. Wir bieten sogar Unfallchirurgie, Orthopädie, Weiterbildungszeit 1 Jahr an. Und darüber hinaus auch noch den Bereich Sozialmedizin, bei uns 6 Monate und sogar noch letztlich Geriatrie, die Weiterbildungszeit von 6 Monaten. Also, und da sind wir ständig auch dabei, diese Weiterbildungszeiten natürlich von der Zeit zu verlängern, weil es natürlich für alle, die in Ausbildung sind, dass es mal wichtig ist, maximal nur 2 Standorte zu haben, wo man eine Ausbildung für einen Facharzt komplett abschließen kann. Weil genau alles das, was die Vorrednerin schon erwähnt hat, wichtig ist, ich muss die Familie unter einen Hut bringen. Übrigens auch das Zeitmodell im Sinne von, ich arbeite verkürzt. Das geht natürlich auch in der Reha-Klinik. Natürlich muss man vor Ort sein. Das Homeoffice-Modell ist in der Klinik natürlich nicht möglich. Aber wir
und
haben
auch
viele.
Nachtdienste gibt es bei Ihnen wie in anderen
natürlich wie überall Nachtdienste, auch, das 3-Schicht-System ist bei uns natürlich auch. Und dann muss man auch wissen, Sie haben dann letztlich Verantwortung für über 230 Patienten mit 3 Ärzten, also einer im Vordergrund, dann ist noch ein Facharzt dabei und dann gibt es noch den Hintergrund. Und das ist schon eine sicherlich sehr anspruchsvolle Aufgabe. Aber was natürlich auch wichtig ist, alleine bei uns haben viele Mitarbeiterinnen und auch Mitarbeiter nicht die 5 Tage oder 7 Tage Woche, je nachdem, wenn man die Dienste noch mit reinrechnet, sondern bei uns ist auch vermehrt, dass die Leute eben nur die 4 Tage Woche haben, verkürzt arbeiten, entweder stundenweise oder einen kompletten Tag, weil genau das diese Familie in Einklang bringen, dass man da letztlich schaut, wie kann ich das von der Arbeitszeit her einrichten? Und da sind wir auch immer offen dafür, auf die jeweiligen Bedürfnisse der Leute, die bei uns arbeiten, tatsächlich einzugehen.
Also auch verschiedene Modelle?
Verschiedene Modelle sind bei uns möglich. Das ist sicherlich, hat sich geändert, natürlich in den letzten Jahren deutlich geändert. Und es ist auch ganz vernünftig, dass sich das so geändert hat, dass die Leute natürlich auch für ihre Familie letztlich da sein können. Und ich finde das gut. Und ich denke, das wird auch so bleiben und sich eher noch verstärken.
Vielen Dank. Ja, jetzt fragen wir noch mal die Weiterzubildenden. Wie ist es bei Ihnen in der inneren Medizin, Ihre Weiterbildung? Wie läuft die da ab? Gibt es da Spielräume für Sie, was die Belastung angeht? Ja, auch Stichwort Selbstfürsorge, auch schon in der Weiterbildung. Oder was haben Sie auch für Möglichkeiten in Ihrer Weiterbildung noch mitzunehmen an Kursen vielleicht, die nicht überall, sage ich mal, der Standard sind?
Also es ist natürlich so, dass bei uns auch in der Weiterbildung kann man ja Teilzeit arbeiten. Das ist natürlich möglich. In Anbetracht der Weiterbildungsordnung verlängert sich natürlich die Weiterbildungszeit.
Macht das bei Ihnen jemand überhaupt?
Ich habe Kolleginnen hauptsächlich, muss man dazu sagen, die machen das. Es gibt auch Kolleginnen, das ist auch wirklich hauptsächlich eigentlich, die ich jetzt kennengelernt habe, Kolleginnen, die nur Dienste zum Beispiel machen. Die machen 3 bis 4 Dienste im Monat. Das zählt auch in die Weiterbildungszeit, die verlängert sich dementsprechend. Es ist aber auch so, dass man nur Vordergrunddienste machen kann im Tagdienst, das heißt 8 bis 16 Uhr oder 37 bis 16 Uhr arbeitet und keine Dienste macht. Also es gibt verschiedenste Modelle und jeder muss auch irgendwo da, glaube ich, in der Abteilung gucken. Also das ist von Abteilung zu Abteilung unterschiedlich, inwieweit das auch mit der Struktur der Abteilung hinhaut.
Wie machen Sie es denn persönlich?
Also ich persönlich mache 40-Stunden-Woche plus Dienste. Also 24-Stunden-Dienste haben wir. Wenn wir 24-Stunden-Dienst haben, gehen wir morgens nach Hause und haben dann quasi einen Tag frei.
Und das wird eingehalten?
Das wird eingehalten, ja.
Ist ja nach Arbeitszeitgesetz so vorgeschrieben. Und
müssen wir ja auch.
Klappt auch nicht, weil viele sagen, ja, es ist so, aber dann auf dem Papier, nee, das funktioniert bei Ihnen.
Ja, also ich glaube auch nach dem 24-Stunden-Dienst, da achtet man auch schon selbst drauf, dass man dann nach Hause kommt. Das wird eingehalten, da achten wir auch sehr drauf. Da gibt es auch Krach, wenn es nicht eingehalten wird, das muss man auch dazu sagen. Ist auch ein bisschen was mit Selbstfürsorge, muss auch an sich selbst denken natürlich. Und dann ist eigentlich auch wichtig, dass das Team stimmt. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass unser Team nicht stimmt, sondern es ist ein sehr, sehr gutes Team, was auch ein sehr gutes Miteinander ist. Und das, finde ich, auch ist ein wichtiger Punkt in der Selbstfürsorge, dass einfach man gern zur Arbeit kommt, man ein entsprechendes Team hat und dann machen auch die 24 Stunden nicht viel aus, weil dann wirkt das sehr, sehr kurzweilig. Dann ist ganz schnell 2 Uhr nachts oder man liegt dann auch schon im Bett, wenn man Glück hat, weil einem die Kollegen den Rücken frei halten. Und das ist auch, was halt einfach wichtig ist. Und dann arbeitet man auch gerne, dann merkt man das auch nicht so.
Und wichtig ist ja auch das eigene Fortkommen, die Möglichkeit, was weiß ich, jetzt in der inneren Medizin Gastroskopieren zu lernen oder irgendwelche Kurse zu machen, Echokurse und so weiter. Ist das gewährleistet bei Ihnen? Wie klappt das?
Tatsächlich haben wir jetzt als relativ großes Krankenhaus von der Bettenanzahl her einen sehr, sehr hohen praktischen Anteil auch jetzt für uns als Ärzte in Weiterbildung, Ärztinnen in Weiterbildung, dass wir zum Beispiel den DEGUM-Grundkurs jedes Jahr 2-mal haben, auch diesen zertifizierten.
DEGUM-Grundkurs,
die
es nicht kennen, ist es Ultraschall, genau.
Dass wir den auch quasi machen. Ultraschall ist bei uns ein sehr, sehr existenzieller Bestandteil des Ganzen. Ja. Wir haben Röntgenfortbildungen, wir haben mit der Intensivmedizin zusammen ALCLS-Training, BLS, also Basic Life Support, das Advanced Life Support, machen da auch regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen, klinikintern, klinikextern. Das ist sehr wichtig, haben Wundmanager. Also wir gucken schon, dass wir da auch vorankommen, weil wir auch ein relativ großes Klinikum sind und auch sehr viel selbst tragen müssen und natürlich von eigenen Expertisen auch profitieren. Also wenn ein Assistenzarzt gut gastroskopieren kann, profitiert natürlich auch die Abteilung davon. Und deshalb sind auch unsere Chefs da sehr daran interessiert, dass da viel selbstständig auch gemacht wird.
Frau Sandrock, wie sieht es in der Arbeitsmedizin aus mit den Möglichkeiten? Also das hatten Sie ja schon erwähnt, man hat keine Nachtdienste und so weiter in der Weiterbildung. Wie lange ist die Weiterbildungszeit überhaupt?
Also wenn man sich für eine Facharzt für Arbeitsmedizin entscheidet, dann muss man 24 Monate patientennahe Tätigkeiten, also Arbeit am Patientenbett mitbringen. Das hat
war
sich
bei
mit der
Chirurgie sozusagen?
Genau, das war bei mit der Chirurgie. Es hat sich ja mit der Weiterbildungsordnung 21 ja geändert. Früher waren es ja nur die Internisten und Allgemeinmediziner, die den Arbeitsmediziner machen durften. Und jetzt mittlerweile seit 2021 jeder, der am Patientenbett gearbeitet hat. Und das ist auch sinnvoll, denn ich brauche schon auch irgendwo Erfahrung. Ich muss ja auch Mitarbeiter kommen auch manchmal mit einer Medikamentenliste. Und ich muss schon auch grundsätzlich verstehen, was Krankheiten bedeuten. Also von daher ist es auch eine gute Sache, dass das vorher stattgefunden hat. Ja. Und dann bei der Arbeitsmedizin, das ist bei unserem Unternehmen so, genauso wie bei allen anderen auch, kommen noch 3 Jahre on top. Und in dieser Zeit arbeitet man wie ein Betriebsmediziner. Also die Arbeit inhaltlich ändert sich gar nicht großartig, wie wenn ich ein fertiger Facharzt bin, bekomme aber in der Zeit die Weiterbildung über einen Weiterbildungsbefugten bescheinigt und mache Kurse, die in der Regel bei den Landesärztekammern stattfinden. Das sind insgesamt 6 Kurse, ich glaube, und top sind es nachher 9 Wochen, wo man dann das ganze rechtliche Know-how bekommt. Es sind der Gefahrenstoffe, Gesetzmäßigkeiten, das ist schon auch nicht ohne, was man da alles auf dem Kasten haben sollte. Und das bekommt man im Rahmen dieser Kursen dann beigebracht und hat dann die Praxiserfahrung bei den Kunden letztendlich.
Mhm. Ne? Und die Kurse oder was Sie absolvieren müssen, ist das strukturiert nach einem gewissen Plan oder muss man sich das selber suchen?
Das ist strukturiert. Mhm. Die sind mittlerweile, weil die Arbeitsmedizin doch immer spannender wird für die Ärzteschaft, auch schnell ausgebucht. Da muss man auch wirklich gucken, dass man da zeitnah rankommt. Also Berliner Ärztekammer kann ich dazu nur sagen. Wenn man heute guckt, ist nächstes Jahr ausgebucht. Ja, da muss man flott sein. Es gibt aber auch viele andere Anbieter, wo man genauso gut die Kurse machen kann. Da muss man vielleicht dann doch eher so ein bisschen sich das selber zusammensuchen, dass ich alle meine Module habe. Wenn man das strukturiert über die jeweiligen Landesärztekammern machen will, muss man ein bisschen flott sein. Ja.
Okay. Ja, dann machen wir jetzt ein kleines Abschlussplädoyer jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Sagen Sie mal mit einem Satz, also bei allen klang ja jetzt eigentlich raus, dass Sie sich wohlfühlen da, wie Sie sind. Was für Sie da der ausschlaggebende Punkt ist, dass Sie sagen,
also, ja,
das
ich finde
ist mein
es,
Platz, ja. den ich gefunden habe.
Ja. Bitte. Ich finde es toll, Zeit zu haben für die Menschen. Ich finde es super, dass nicht nur die Krankheit im Vordergrund steht, sondern der ganze Mensch mit allen seinen Themen, mit denen er so kommt. Und ich habe in meinen Vorsorgen die Zeit zu gucken, kann ich denn vielleicht auch noch in eine andere Richtung beraten? Mhm. Und wenn man Zeit hat und manchmal braucht der Mensch, der vor einem sitzt, auch mal einen Moment, um mal selber sich zu reflektieren. Und dann habe ich dann die Möglichkeit, diejenigen auch zu erreichen, Dinge mit nach Hause zu geben, mhm. Ideen zu geben oder sprechen Sie nochmal mit dem Hausarzt und so weiter. Ja. Und es macht auch Spaß, Führungskräfte zu beraten. Ja.
Okay.
Also beides.
Ja, herzlichen Dank. Ja, möglichst kurz. Warum fühlen Sie sich genau richtig und warum?
Also eigentlich, ich hatte es schon gesagt, es ist ja so, dass der Patient möglicherweise lebenskritisch kommt und man einfach diese Heilung miterleben kann, begleiten kann, egal welchen Weg das auch immer nehmen mag, möglichst viel apparative, technische, funktionsdiagnostische Medizin einsetzen kann, teilweise auch selbst durchführen kann. Und ich glaube, das ist auch irgendwo eine Bereicherung für einen selbst, für mich persönlich, einfach zu sehen, wie man helfen kann und auch irgendwo sich kreativ einzubringen, weil es gibt nicht richtig und nicht falsch, es gibt Leitlinien, aber letztendlich zählt auch irgendwo die individuelle Medizin und dass man da einfach helfen kann.
Die Mischung macht es bei Ihnen auch. Ja, zu meiner linken Seite, bei Ihnen nochmal ganz kurz.
Sozialmedizin ist biopsychosozial, das heißt, sie beinhaltet neben dem ganzen Menschen eben tatsächlich auch seine Lebensbedingungen, seine Lebenswirklichkeit und das gilt von der Kinder- und Jugendrehabilitation letztlich bis hin zum Lebensende, also tatsächlich überall dort ist auch Sozialmedizin drin und die soziale Sicherung ist die Aufgabe auch der Rentenversicherung und die Teilhabe am Erwerbsleben.
Also dieser super weite, große Kreis. Ja, das wird.
Ja, ich kann nur noch an letzter Stelle mich natürlich allen anschließen. Rehabilitation ist das, dem Menschen zu helfen, wieder in das Leben zurückzukommen, ja, in das Arbeitsleben zurückzukommen, einfach wieder am Leben teilzuhaben und da, welche Möglichkeiten es da gibt, die einzusetzen und zu sehen, wie viel Erfolg man doch tatsächlich durch sein Tun und Handeln dem Patienten wieder geben kann.
Also viele Erfolgserlebnisse dann auch.
Viele Erfolgserlebnisse, ja. Das ist halt das Wichtige. Patienten, die vorher nicht laufen konnten, die kein Brötchen essen konnten, danach wieder zu sehen, dass sie das Brötchen essen können, eigenständig oder auch wieder alleine und wenn es nur ein kleines Hilfsmittel, ein Gehstock ist, wieder laufen können. Das ist schon ein großes Gefühl, das zu sehen.
Ja, das können wir alle nachvollziehen. Ein wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank an Sie alle zur Rechten und zur Linken und ganz herzlichen Dank an Sie fürs Zuhören.